Schicksalstag der Deutschen wird er oft genannt, der 9. November. Es waren einschneidende Ereignisse der deutschen Geschichte, die sich an diesem Tag ereigneten. Dunkle, aber auch hoffnungsvolle Wendepunkte. 1918 die Ausrufung der Republik, 1938 die Reichspogromnacht und 1989 der Fall der Mauer. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs glaubten einige sogar an das Ende der Geschichte, mindestens aber an den Sieg der Demokratie. Heute, 36 Jahre später, müssen wir erkennen, das war zu optimistisch. Die liberale Demokratie steht unter Druck, weltweit. Besonders dort, wo sie sich vor 36 Jahren gegen Totalitarismus und Autokratie durchgesetzt hat. Gibt es eine Entfremdung der Menschen von ihrem Ideal? Woher kommt die neue Sympathie für das Autoritäre? Die friedliche Revolution frisst ihre Kinder vom Freiheitsdrang in den Autoritarismus? So der Titel unserer Sendung, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Linda Teuteberg von der FDP und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und ebenfalls herzlich willkommen Herr Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler hier aus Berlin. Herzlich willkommen an Sie. Frau Teuteberg, in diesen Tagen vor 36 Jahren waren es Hunderttausende Menschen, die in der DDR auf der Straße waren, die friedlich demonstrierten gegen das bestehende autoritäre System. Am 9. November dann, wir wissen es alle, fiel die Mauer. Das SED-System wurde gestürzt. Es folgte der Beitritt der ostdeutschen Länder dann zur Bundesrepublik. Darüber ist viel gesprochen worden. Was war das am 3. Oktober 1990? War das eine bewusste Entscheidung der Menschen für die liberale Demokratie oder war es eher eine Entscheidung für die D-Mark?
Beides, würde ich sagen. Es ist, finde ich, sogar eine typisch deutsche Neigung, manchmal sogar auch ein paar künstliche Gegensätze aufzubauen, unter anderem übrigens zwischen Einheit und Freiheit. Bei unseren europäischen Nachbarn ist historisch die Frage, auch Demokratie, Rechtsstaat zu gewinnen, nationale Selbstbestimmung durchaus mit der Demokratiebewegung meistens verbunden. Dadurch, dass wir als Deutsche eine verspätete Nation sind, wird das bei uns auch dann gern in Gegensatz gestellt, weil es nicht gleichzeitig erreicht wurde oder nicht voll ausgeprägt. Aber erstens muss das kein Widerspruch sein, sowohl wieder, also vereinigt leben zu wollen und auch ein positives Verhältnis zum eigenen Land zu haben und auch gleichzeitig die freiheitliche Verfassung zu schätzen. Ich glaube, das ist etwas, da mussten andere, die Menschen im Westen unseres Landes, mussten sich da nicht entscheiden. Die haben durch die Alliierten bereits nach 1945 eine bestimmte Staats- und Verfassungsordnung bekommen und auch durchaus Rahmenbedingungen für eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung. Und die Menschen in der früheren sowjetischen Besatzungszone und dann früheren DDR, die haben ein anderes Schicksal gehabt, das sie sich übrigens nicht frei ausgesucht haben. Ich glaube, auch das sollten wir heute in unseren Debatten berücksichtigen. Und insofern ist es so, dass das Einheit und Freiheit nicht per se ein Gegensatz sind. Und man wollte die D-Mark und man wollte auch die Demokratie, den Rechtsstaat. Und gleichzeitig ist es ja so, in dem Herbst 1989 war es immer noch eine Minderheit, die auf die Straße ging. Es waren dann beeindruckende Zahlen und Bilder. Also ich fand das sehr berührend, natürlich in Leipzig, auch in Plauen schon kurz davor, was noch nicht so medial dargestellt wurde. Aber Leipzig war natürlich am 9. Oktober der Durchbruch, der dann eben auch in die Welt medial transportiert wurde. Aber trotzdem war das natürlich auf 16 Millionen DDR Staatsbürger bezogen, war's trotzdem so eine kleine Zahl, was aber auch nichts Vorwerfbares ist. Das ist normal bei Revolutionen, dass sie nicht gleich eine Massenbewegung sind. Und wie gesagt, auch die Menschen im Westen unseres Landes, die mussten sich gar nicht die Demokratie erst erkämpfen, sondern sie haben die Weichenstellungen schon bekommen durch die drei westlichen Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg und haben dann natürlich eine Entwicklung genommen in dieser Bundesrepublik, eine sehr gute, glückliche Entwicklung. Aber ich glaube, das muss man erst mal sehen, dass die geteilte Geschichte etwas ist, was nicht eigenes Verdienst oder Makel ist, je nachdem, wer in welcher Besatzungszone aufgewachsen ist.
Ja. Herr Professor Merkel, der Historiker Martin Sabro hat analysiert, dass bereits in diesen Tagen der Wiedervereinigung die Wurzeln der Ideologie der AfD sichtbar wurden. Er hat gesagt, Im Umschwung von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk stecke die Forderung nach Zugehörigkeit und Ausgrenzung zugleich. Stimmen Sie dem zu?
Ich glaube, dass man das ex post vielleicht so deuten kann. Mhm. Aber das trifft die Situation, glaube ich, nicht sehr präzise. Der Widerstand gegen die DDR, gegen das Regime, ist ja eingebettet dann gewesen in den letzten 2-3 Jahren in eine welthistorische Bewegung. Das heißt, die Sowjetunion hat ums Überleben gekämpft. Wenn es nicht Gorbatschow gegeben hätte, wenn es nicht Solidarność in Polen gegeben hätte, wenn nicht der Zaun in Ungarn zu Österreich durchschnitten worden wäre, dann wäre diese Situation nicht so gekommen, wie sie gekommen ist. Und Herr Szabo sagt zwar, wenn man sagt, wir sind das Volk, das ist die demokratische Forderung und das ist das Signal für Demokratie. Wenn wir sagen, wir sind ein Volk, muss das nicht heißen, dass das Abgrenzung ist. Es heißt, wir wollen zusammen etwas leisten. Und Volk ist ja hier nicht sofort ethnisch gemeint, sondern das war eine staatsbürgerliche Forderung, eine nationalstaatliche Forderung, die eingebettet war damals noch in Freiheitsbestrebungen, in Demokratiesehnsüchte. Insofern macht sich ein Herr Szabo, der ein richtig guter Historiker ist, ist doch etwas einfach es von hinten gewissermaßen der Geschichte nach vorne zu schauen und dann zu sagen, da hat man schon den Keim gesehen, dass das eine nationalistische Bewegung werden wird. Das hat damals niemand so klar sehen können, denn auch die Rechtspopulisten gab es damals kaum oder vielleicht nur in Österreich, in Dänemark, sonst gab sie nicht. Und wir werden ja darüber reden. Die AfD ist auch nicht ein Solitär, sondern das ist eine Bewegung, die Europa überschwemmt hat und jetzt transatlantisch geworden
dazu
ist.
Dazu kommen wir gleich nach Frau Teuteberg. Herr Professor Merkel hat es eben erwähnt, das war ja eine Bewegung im alten Ostblock, die nicht nur in der DDR war, sondern natürlich in vielen anderen Ländern auch, wurden gegen das Regime opponiert. Das internationale Echo darauf war groß, es wurde bewundert, es wurde beobachtet, was da passiert. Hatten diese Bewegungen alle so eine Art einendes Wertefundament oder kann man das gar nicht so sagen?
Also ich will noch mal ganz kurz auf die aus meiner Sicht Überinterpretation von Herrn Szabo eingehen, weil sie hat auch was mit diesem europäischen Kontext zu tun. Weil ich halte es wirklich für eine Ex-Post-Überinterpretation, denn was ist denn daran falsch oder rechtfertigungsbedürftig, dass die Menschen im Osten dieses Landes dazugehören wollen und das auch so sehen. Unser Grundgesetz hatte die Präambel, in der stand, dieses Grundgesetz ist gemacht für die Deutschen in den Ländern und auch für diejenigen, denen mitzuwirken versagt war. Das waren die Menschen in der sowjetischen Besatzungszone. Das heißt, jetzt nachträglich das auch noch sozusagen nationalistisch überzuinterpretieren, was ursprünglich auch mal aus guten Gründen auch der Gedanke des Grundgesetzes war, dass die Menschen im Osten unseres Landes nicht durch eigene Schuld sozusagen in der sowjetischen Besatzungszone sind und jetzt nicht die Chance haben, an der Schaffung des Grundgesetzes mitzuwirken und schon unter seiner Geltung von Anfang an zu leben, finde ich nicht, dass man da nach 40 Jahren Teilung dann sie irgendwie sagen kann, das ist jetzt aber irgendwie, steht euch nicht zu, hier auch noch mitzuwirken und dann doch Teil des wiedervereinigten Landes zu sein. Und da ist der Blick zu unseren Nachbarn und Mittel- und Osteuropa, der mir sehr wichtig ist, insofern noch mal gut, dass wir uns bewusst machen, bei den Polen zum Beispiel ist die Frage nationaler Selbstbehauptung und gleichzeitig die Freiheit auch wieder sich zu erkämpfen, in dem Fall von dem sowjetischen Einfluss und auch der Vorgabe eines kommunistischen politischen Systems sich zu befreien, sozusagen ein Gleichklang, der durchaus politisch auch als etwas miteinander sehr gut Vereinbares und Gleichlaufendes empfunden wird. Und bei uns wird durch die Teilung und durch die Vorgeschichte der verspäteten Nation manchmal auch mehr als nötig ein Gegensatz da hinein interpretiert. Der muss so nicht da sein. Und ich glaube, was aber zu sehen ist, und das ist mir sehr wichtig, die Polen waren die absoluten Vorreiter. Wir unterschätzen, finde ich, massiv, was es für eine große Leistung war von Lech Wałęsa und anderen in Danzig, die erste frei gegründete Gewerkschaft in einem Land des kommunistischen Herrschaftssystems. Auch der Einfluss übrigens des Papstes mit seiner Ermutigung, fürchtet euch nicht, diese wirklich lange Bewegung und dann in Polen sich da Demokratie zu erkämpfen, das war sehr wichtig. Das wurde übrigens von vielen, auch im Zuge der Entspannungspolitik, zum Teil auch eher mit Argwohn gesehen, hat nicht gleich Unterstützung erfahren. Aber es war eine große Leistung, da durchzuhalten, sich diese Demokratisierung zu erkämpfen. Und da war das Vorbild der Polen ganz, ganz wichtig. Und auch heute, glaube ich, ist das für unsere europäische Zusammenarbeit wichtig, dass wir zu sehr und beziehungsweise zu wenig die Geschichte sowohl Ostdeutschlands als Teil der gesamtdeutschen Geschichte sehen, die mit in unsere heutigen Debatten prägend ist, dass wir eine gemeinsame Erinnerung brauchen. Und das brauchen wir auch gesamteuropäisch, dass wir die Geschichte der Mittel- und Osteuropäer hinter dem Eisernen Vorhang, das war auch eine Teilung Europas, mit in unser gemeinsames Gedächtnis, auch um heute die Freiheit zu verteidigen, mit aufnehmen. Ich glaube, dass das für die Debatten auch heute über die Europäische Union, über den Umgang mit der Bedrohung durch Russland, mit der Ukraine ganz wichtig ist.
Ich würde auf das Stichwort Demokratisierung gerne eingehen. Herr Professor Merkel, der Soziologe Stefan Mau, der beschreibt den Vereinigungsprozess zwischen Ost und West als ausgebremste Demokratisierung. Ist folgerichtig Ostdeutschland deshalb nie so richtig in der liberalen Demokratie der alten Bundesrepublik angekommen?
Naja, letzteres müssen wir diskutieren, ob es wirklich nie angekommen ist. Und das ist ja nicht eine Ja- und Nein-Frage, sondern man kann sagen, in welchem Maße das geschehen ist. Und Steffen Mau, den ich auch sehr schätze, wird da nicht ganz klar, meiner Meinung nach. Wenn er sagt, dass es ausgebremst worden ist, die Frage, von wem eigentlich? Und da fällt einem natürlich sofort ein, der Westen hat ganz offensichtlich ausgebremst. Er hat das vollendet, was die Protestbewegung nicht vollenden kann. Er hat die staatsrechtliche Vereinigung beider Landesteile zusammengefügt. Und ausgebremst, wenn man glaubt, dass, wofür ich damals war, wenn man das Grundgesetz neu noch einmal geschrieben hätte, durchgegangen wäre, es wäre schon so etwas wie ein partizipativer Akt gewesen oder wie wir später in ganz anderen Kontexten sagen, das wäre eine Willkommenskultur gewesen. Aber dadurch ist die Demokratie nicht ausgebremst worden. Wenn das gewesen wäre, wäre trotzdem das geschehen, was geschehen ist, nämlich, dass der Westen, und man muss es so sagen, doch eine Art von Landnahme betrieben hat nach 1990. Die Eliten, die Verwaltungseliten, die Wirtschaftseliten, das Kapital bis hin in die Unis, die Professoren, die im Westen zunächst keine Professur gefunden haben, haben sie dann in Osten gleichsam verordnet bekommen. Also hier ist eine Landnahme betrieben worden und da hätte meiner Meinung nach die DDR-Bevölkerung oder ehemalige DDR-Bevölkerung mehr rebellieren können. Das wäre ein Demokratisierungsschub gewesen. Das andere ist etwas steril, ob jetzt die Mitarbeit und die Revision von 1, 2, 3 Artikeln etwa, indem man auf Bundesebene Volksabstimmungen einführt, wo es auch viel Skeptisches zu sagen gäbe. Ich wünschte heute nicht in einer polarisierten Gesellschaft solche Volksabstimmungen. Ja.
Das Stichwort Landnahme, das würde ich gerne noch mal aufnehmen. Würden Sie das auch unterstützen? Und ist das vielleicht dieses Gefühl, was es dann auch im Osten gab, dass es so eine Art Landnahme tatsächlich war, dass das System so übergestülpt wurde?
Ich glaube, das sind auch zwei Dinge. Wie wird das im Nachhinein zum Teil gedeutet, empfunden und was ist damals tatsächlich passiert? Und ich glaube, es ist schon wichtig, so sehr man sich mit diesen Wahrnehmungen und Gefühlen auch beschäftigen kann, wichtig nochmal die Abläufe und die Tatsachen damals zu sehen. Da ist mir einfach wichtig zu sagen, es gab den Willen der Mehrheit der Ostdeutschen für eine eine schnelle Vereinigung. So waren die Wahlergebnisse am 18. März 1990 unter anderem auch diesen Verfassungsentwurf nicht weiter zu verfolgen. In der Volkskammer war auch die Entscheidung der Mehrheit der von den Ostdeutschen selbst gewählten Abgeordneten. Ich finde, das gilt es auch mal zu respektieren. Richard Schröder, den ich sehr schätze, der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD in der Volkskammer, hat da übrigens auch mal appelliert, auch an manche, die dann so ihren Unmut geäußert haben, von denen, die an diesem Verfassungsentwurf gearbeitet haben, da auch mal parlamentarische Mehrheiten zu respektieren und auch zu respektieren, dass das auch eine bewusste politische Entscheidung ist. Ich bin übrigens heute froh, dass dieser Verfassungsentwurf nicht weiterverfolgt wurde. Da wäre vieles, finde ich, schlechter als im Grundgesetz geregelt gewesen. Unter anderem sowohl die Meinungsfreiheit als auch der Schutz des Privateigentums hätten einen deutlich geringeren Stellenwert bekommen, aber auch vieles andere. In manchen ostdeutschen Landesverfassungen sind einige dieser Ideen eingeflossen. Aber ich finde, es wäre eine weniger liberale Verfassung gewesen. Ich bin darüber ganz froh. Aber unabhängig, wie man persönlich politisch dazu stand, war es eine legitime politische Mehrheitsentscheidung, an der nichts in ihrer Legitimität zu bezweifeln ist. Und die Menschen wollten damals ja auch wirklich die schnelle Veränderung. Sie haben gesagt, kommt die D-Mark nicht, gehen wir zu ihr. Deshalb war auch diese schnelle Währungsunion politisch notwendig. Sie hat natürlich auch zu manchen Verwerfungen geführt, aber die Wahrheit ist, es war außenpolitisch notwendig, sehr schnell zu handeln, denn in der Sowjetunion haben sich ja auch die Verhältnisse schnell zugespitzt. Gorbatschow war sehr unsicher dann schon in seinem Amt und man hätte sich da keine Zeit lassen können. Und viele Standards sollten auch sofort angeglichen werden. Man wollte in vielem sofort man wollte da ja keine verschiedenen Zoll- und Lohngebiete und so, sondern man wollte eine sehr schnelle Angleichung in vielem. Das hat auch zu Problemen geführt, aber man sollte es nicht nachträglich als etwas rein Aufoktroyiertes darstellen. Auch die schnelle Wiedervereinigung, der Beitritt ist am 23. August in der Volkskammer mit Mehrheit beschlossen worden. Und insofern sollten wir das nicht nachträglich als irgendwie illegitime Entscheidung darstellen. Das machen nämlich von links und von rechts die Ränder. So ein bisschen auch das Grundgesetz heute wieder. Reichsbürgerszene sind da nicht die einzigen. In Frage zu stellen, zu sagen, man hätte Artikel 146 aktivieren müssen oder aus der Überschrift Grundgesetz eine nicht vollwertige Verfassung abzuleiten, das ist alles falsch. Man hat einen gangbaren Weg mit legitimer Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das wirklich sehr wichtig ist, damit wir diesen Verschwörungserzählungen nicht auf den Leim gehen und uns lieber damit beschäftigen, wie füllen wir die Demokratie des Grundgesetzes jetzt heute besser aus und leben sie, aber nicht stellen in Frage, ob wir überhaupt eine gültige Verfassung
haben. Ein kleiner Zusatz Zusatz. Einen Punkt kann ich verstehen. Die besonders Aktiven, die diese Revolution auch mit vorbereitet hat in den Kirchengemeinden, gewissermaßen sich selbst auch zusammengesetzt haben und dann ihre Aktionen vorbereitet haben, dass gerade die sozusagen da ausgebremst wurden. Also die am besonders aktiv die Revolution mit betrieben haben, die haben sich in gewissem Sinne nicht richtig mit integriert gefühlt in diesen Prozess. Und da, diese Enttäuschungseffekte kann ich durchaus verstehen, aber an ihrer Legitimitätsdeutung möchte ich nicht deuteln.
Aber da würde ich gerne noch mal weiterfragen. Ist das aber der Grund letztendlich, warum gerade die autoritären Parteien, die Ränder, wie Sie es gesagt haben, so stark sind im Osten?
Ich folge Ihnen im Plural nicht, die autoritären Parteien. Würde das reservieren für die AfD, die schon ein anderes politisches Tier ist als etwa die Linke, auch als die PDS, die keine glorreiche Vergangenheit hatte. Aber die heutigen Einstellungen, wenn wir bei diesen Parteien sehen, sind deutlich unterschiedlich. Und das ist zu sehr ein Stereotyp, das wir immer mitschleppen. Es sind die Ränder. Und die Parteien der Mitte sind sehr selbstgefällig geworden und gesagt, wir sind die Mitte. Und dann sind es 3, 4 Parteien, die üblichen Verdächtigen. Und alle, die nicht in der Mitte sind, die können genauso demokratisch sein. Da muss man genau hinschauen, sind das etwa Parteien, die das System illiberalisieren wollen, wie das die AfD eindeutig machen will oder gar entdemokratisieren wollen. Und wenn wir radikale Parteien etwa wie die Linke haben, ich sage das nicht, weil ich die Linke wähle. Ich wähle sie nicht einmal, aber weil sie etwa den Kapitalismus kritisiert, die Ungleichheit kritisiert, die ungleiche Chancenverteilung. Also ich wehre mich etwas dagegen, dass es die Ränder gewissermaßen sind, die immer außerhalb des Verfassungsbogens sind. Aber ich würde sagen, die AfD touchiert diesen Rand ganz stark und hat ganz stark antiliberale Akzente, die man in einer rechtsstaatlichen, freien Demokratie so nicht akzeptieren kann.
Kann man die Linke da so ausnehmen, Frau Teuteberg? Sehen Sie es auch so?
Also mir ist wichtig, der, finde ich, eher inzwischen vernachlässigte antitotalitäre Konsens. Der bedeutet übrigens nicht, zwei Dinge gleichzusetzen, aber hinreichend kritisch zu sehen, um sie zum Beispiel nicht als Koalitionspartner in Frage kommen zu sehen. Und was schon wichtig ist, dass wir deshalb zum Beispiel, finde ich, jeder Verharmlosung, auch der SED-Diktatur, die gerade wieder sehr um sich greift, widersprechen. Und die kommt übrigens aus verschiedenen Quellen, in sozialen Medien übrigens auch nicht selten. Auch sozusagen von denjenigen, die für Russlands Interessen werben, auch verdeckt, sozusagen so eine Nostalgie zu schüren, dass das Leben ja gar nicht so schlecht gewesen sei in der Diktatur und das weich zu zeichnen. Also die Worte von Günter Grass, die damals schon falsch waren, dass die DDR eine Kommode-Diktatur gewesen sei, die werden heute von einigen immer noch versucht auszubuchstabieren und dem muss man, finde ich, sehr deutlich widersprechen. Und der Rechtsstaat ist übrigens das, woran sich die Systeme am meisten scheiden, woran man das beschreiben kann. Und das zeigt, wie wichtig übrigens auch wirklich Präzision in der Sprache und unserer Erinnerungskultur ist. Also was mich sehr stört, ist dieser Begriff der Wende, der leider so viel Eingang bei vielen in den Sprachgebrauch gefunden hat. Wahrscheinlich weil er unter anderem auch, weil er kurz ist. Er ist griffig, aber er ist falsch. Er kommt von Egon Krenz insbesondere und der SED. Und er signalisiert, es hätte einen freiwilligen Kurswechsel gegeben. Mir ist das deshalb wichtig. Es ist keine Wortklauberei. Wir reden heute aus guten Gründen auch bei manchen politischen Debatten von Wirtschaftswende oder Migrationswende. Und den Unterschied zu machen zwischen einem Kurswechsel innerhalb desselben politischen Systems, wo man sagt, wir müssen unsere Politik verändern, ist etwas grundsätzlich anderes, als ein System überwinden zu wollen, weil es zum Beispiel diktatorisch ist. Das ist der Unterschied ums Ganze. Da geht es um den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. Und deshalb finde ich den Begriff Wende, den die SED selbst gewählt hat, als hätte sie sich freiwillig zu Reformen irgendwie bereit erklärt, falsch. Es gab eine friedliche Revolution und es gab keine Rückendeckung mehr mit Panzern durch die Sowjetunion. Das waren die entscheidenden Punkte. Und deshalb darf diese Zäsur gar nicht unterschätzt werden von 1989 als friedliche Revolution und auch als gesamteuropäische Entwicklung, auch in den Nachbarstaaten. Und das wird aber von vielen gerade versucht, das wieder anders darzustellen. Und deshalb muss man dem widersprechen. Das ist deshalb noch nicht eine Gleichsetzung. Aber ich erlebe einfach, dass die Linke doch vieles unternimmt, um das immer wieder etwas in Frage zu stellen, was ihre Verantwortung ist und ihre Rolle auch für die 40 Jahre Teilung.
Alte SED-Kader nicht mehr drin. Ich will hier nicht den Advocatus weiter.
Es geht nicht um jede einzelne Person. Aber Sie sind
für die Linke
rechtsidentisch damit. Sie haben ja auch Wert darauf gelegt.
Dass Sie aus Ihrer parteipolitischen Perspektive das gerne so sehen würden, würde ich nicht sofort unterschreiben. Also das ist eine andere Partei nach 35 Jahren. Und man kann zwar immer wieder beschwören, ihr kommt aus der Diktatur und eure politischen Vorfahren, das waren jene, die ein unfreies Regime über das Land gebracht haben. aber irgendwann sollte man sich von der Frage doch etwas abwenden.
Nur dann, wenn es aktuelle Relevanz hat. Und wenn Sie das so darstellen, als hätte es einen guten Anfang gegeben, der legitim gewesen sei, und dann sei die Idee des Sozialismus nur falsch umgesetzt worden, dann ist das Geschichtsklitterung, denn die SED-Diktatur...
Aber Sie wollen das ja nicht sagen, dass ich das gemacht
habe. Nein, aber die Linke tut es in vielerlei Hinsicht immer noch. Sie erweckt den Eindruck, als hätte es mal einen guten, legitimen Anfang gegeben und danach nur Machtmissbrauch oder Fehlentwicklungen.
Den hat es nicht gegeben, aber es gibt natürlich eine Kernidee, eine normative Idee. Nein, sozusagen in dem Sozialismusbegriff, wir keine Vorlesung halten. Aber es gibt etwas, sozusagen den Drang nach einer gerechteren Gesellschaft. Und dass die kapitalistischen Demokratien, ich sage das mal in dieser Verbindung, nicht unbedingt die gerechtesten und gleichen Demokratien mit gleichen Partizipationschancen, mit gleichen Lebenschancen, auch das sollte man selbstkritisch mit hineinnehmen.
Das ist eine andere Debatte, aber wir erleben, dass auch heute die Ostdeutschen gern vereinnahmt werden, als hätten sie sich jemals dieses politische System ausgesucht und sozusagen eine Art Identifikation mit dem Staat nachträglich erzeugt wird. Und dem muss man widersprechen, denn die Ostdeutschen haben sich das nicht ausgesucht.
Da habe ich überhaupt kein Problem.
Ja, genau. Herr Professor Merkel, wenn wir von Kernideen, die Sie gerade gesagt haben, vor allen Dingen in die Gegenwart gucken, dann ist ein zentrales Element der großen Anhängerschaft der AfD ja das Thema Xenophobie. Warum ist die Abneigung gegen rassistische Erzählungen im Osten nicht so ausgeprägt, wie das im Westen der Fall ist? Und kann man das so sagen?
Ja, das wissen wir empirisch von der Einstellungsforschung. Das ist tatsächlich verhafteter im Heute unter der ostdeutschen Bevölkerung. Gibt es sehr viel stärker nationalchauvinistische Motivationen und Richtungen auf der einen Seite und tatsächlich ein rassistische, nicht nur Subtexte, rassistische Äußerungen und Diskriminierung. Das hat sich festgesetzt. Die Frage ist, wo kommt das her? Ich würde schon sagen, dass da unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen. Klassische strukturell wirtschaftliche Aspekte. Die Hoffnungen haben sich nicht alle erfüllt, die man mit der Vereinigung verbunden hat. Und dann gibt es einen klassischen Reflex darauf, dass man Schuldige sucht. Und die sucht man nicht nur bei den regierenden Eliten, sondern die sucht man auch bei den Schwächsten der Gesellschaft und der Gesellschaften. Und da schmuggelt sich sozusagen rassistische Attitüden mit in das Bewusstsein der Menschen. Das spielt eine große Rolle. Und ich glaube, was wir lange unterschätzt haben, dass das auch für die ostdeutsche Bevölkerung eine Identitätsfrage insofern war, sie wollten Respekt. Und den haben sie von der westdeutschen Bevölkerung, von den westdeutschen Regierungen nicht hinreichend gespürt. Und dann ist ein klassischer nächster Schritt, warum sollten wir, denken diese Menschen, eigentlich die Parteien noch so wählen? Wir suchen uns andere. Und dann kam Angela Merkel und hat auf einmal auf der Rechten einen politischen Raum freigeräumt, in dem sie hemmungslos zur Mitte gestrebt ist und den alten Kernsatz von Franz Josef Strauß, kein lupenreiner Demokrat sicherlich, würde ich heute sagen, der aber strategisch sehr wohl klug gesagt hat, rechts von der CDU darf keine legitime Partei entstehen. Es ist eine entstanden, die nicht legitim ist und trotzdem hoch erfolgreich bei den Wählern.
Mhm. Gibt es, wenn man das so sieht, eine scheinbare Lust der Menschen, Freiheiten vielleicht sogar aufzugeben? Und hat das mit den suggerierten Bedrohungen zu tun, die wir da an dieser Stelle immer wieder hören?
Ich glaube, da kommen sehr unterschiedliche Dinge zusammen, die auch bei verschiedenen Menschen sich, also unterschiedliche Motive dann eine Rolle spielen. Zum einen, glaube ich, was sehr viele betrifft, übrigens nicht nur in Ostdeutschland, ist, dass wir viele der Vorteile von unserem freiheitlichen System, und zwar sowohl der Marktwirtschaft übrigens, als auch der Demokratie des Rechtsstaates für sehr selbstverständlich nehmen. Es ist nicht unbedingt immer das Bewusstsein da, dass die Bedingungen, unter denen man lebt und vieles, was daran positiv ist, eben nicht selbstverständlich sind und in anderen Teilen der Welt eben Menschen sich danach sehnen und unter anderen Bedingungen leben. Das ist der eine Teil, der ist ziemlich weit verbreitet. Der andere ist, denke ich auch, dass es manchmal auch nicht so einfach ist zu sagen, wer steht eigentlich gerade für Freiheit. Also ich glaube, wir brauchen da differenziertere Debatten. Ich sage es jetzt mal ein Beispiel aus der Pandemie. Es ist ein Unterschied und da finde ich, sollten wir auch differenzieren, ob jemand pauschal ein Problem, einen Handlungsbedarf leugnet und sagt, es ist alles Verschwörung oder da muss gar nicht Politik gar nichts tun und in Frage stellt, dass es überhaupt einen Handlungsbedarf gibt. Das ist natürlich problematisch. Oder ob es Menschen gibt, und das ist passiert, ist aber manchmal auch zu leichtfertig in denselben Topf sozusagen geworfen worden, die berechtigte Nachfragen haben, ob bestimmte Maßnahmen verhältnismäßig sind, auch im Sinne der Grundrechte unseres Grundgesetzes. Und ich finde, so sehr man denjenigen widersprechen muss, die leichtfertig mit Diktaturvergleichen sind und etwas, was ihnen politisch nicht gefällt, aber trotzdem grundsätzlich legitim ist, aber kritikwürdig möglicherweise, gleich mit Diktaturvergleichen versehen, denen muss man widersprechen, die mögen die Kirche im Dorf lassen. Aber es ist eben auch so, dass das kein Freibrief dafür ist, berechtigte Kritik, sogar solche, die durch das Grundgesetz gedeckt ist und ihre Prinzipien sogar verteidigt, ja, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, ist zum Teil in unseren Debatten auch verächtlich gemacht worden. Wo Menschen vorgeworfen wurde, sie seien, also Freiheit sei vulgär und egoistisch, wenn sie durchaus sowohl auf Freiheitsrechte hinweisen, als auch manchmal, was mir auch viel zu kurz kam in diesen Debatten, zum Beispiel manchmal auch letztendlich Abwägungen einfordern, dass wir uns genauer Rechenschaft darüber ablegen, wie lange ist es eigentlich überhaupt gerechtfertigt, beispielsweise Kinder nicht zu beschulen, welche Nachteile entstehen an anderer Stelle, wie muss ich verschiedene Rechtsgüter und Aspekte, die ich auch in eine Abwägung bringen muss, wo es einen Zielkonflikt gibt, wie muss ich die austarieren? Und da nicht so eine binäre Schwarz-Weiß-Logik, zu der die viele auch geneigt haben in der Gesellschaft, auf beiden Seiten zu sagen, es gibt nur gut und schlecht, Vorsicht oder Leichtsinn und nicht auch zu sagen, es gibt schwierige Situationen und wir müssen uns auch bemühen, genauere Daten zu haben, um verantwortlich entscheiden zu können und das immer wieder neu verantwortlich zu entscheiden. Das ist so ein Beispiel dafür, finde ich, wo es nicht immer so einfach ist zu sagen, was ist wirklich autoritär oder extremistisch und wo weist jemand unbequem sogar sehr wohl auf liberale Prinzipien hin. Und ich glaube, wir sollten Thema für Thema, was einen da beschäftigt, das genauer durchgehen im Zweifel und dann wirklich an konkreten Argumenten nachweisen, ist eine Position tatsächlich illiberal, antidemokratisch. Oder verteidigt sie sogar Prinzipien, die in unserer Verfassung innewohnen? Und ich finde, da machen sich viele in der Debatte zu leicht. Da müssen wir konkret werden.
Da stimme ich Ihnen übrigens bei diesem urliberalen Gedanken, stimme ich Ihnen sofort zu. Es war ein Geschenk der Regierung und der regierenden Parteien plus der Grünen an die AfD nicht zu reflektieren, dass hier auch Freiheitseinschränkungen von in erheblichem Ausmaß getätigt wurde. Ob die jetzt alle sozusagen illegitim waren oder auch sinnvoll und legitim, ist eine andere Frage. Man hat die Menschen dann sehr rasch aus der Debatte herausgedrängt und gesagt, was ihr sagt, das hat nichts mit dieser Demokratie zu tun. Ihr seid Demokratiefeinde. Und diese Art und Weise, Diskurse und Debatten bei uns zu führen, ist etwas, was Rechtspopulisten brauchen. Das braucht die AfD. Und das war ein historischer weiterer Schub für die AfD, nachdem 2015 bis 2017 die Migrationsfrage so aufgebrannt ist. Und das war schlechtes Regieren.
Ist das auch eine Emotionalisierung von Politik, die der Autokratie aus der Demokratie heraus dann Vorschub leistet?
Ich hätte gar nichts gegen Emotionalisierung der Politik und würde sagen, Emotionalisierung der Politik heißt nicht Irrationalität. Das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Unsere Demokratie die ja rational exzellent im Grunde konstruiert ist in der Verfassung, ist nicht alles, dass Demokratien auch unsere stabil brauchen. Es braucht eine Hinwendung, auch jenseits der eigenen partikulären Interessen. Man muss ein System akzeptieren und das kann letztendlich nicht nur rational geschehen. Es gibt diese berühmte Debatte etwa zur Nationalitätsfrage. Da kam Dolf Sternberger und dann Jürgen Habermas und haben gesagt, wir müssen von all diesen schlimmen nationalistischen Interpretationen der Vergangenheit, und sie hatten ja gute Gründe, der Vergangenheit Abschied nehmen. Und unser Patriotismus muss sich auf die Qualität unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes beziehen. Aber heute wissen wir, das ist eine intellektuell scharfsinnige Konstruktion. Sie erfasst nicht hinreichend die Gefühle der Menschen. Und die werden aber wiederum gestärkt, wenn gute Möglichkeiten der Partizipation, sich einzumischen, da sind. Und insofern habe ich gar nichts gegen eine Emotionalität.
Ich will da was gerne ergänzen, weil es wirklich immer so in Gegensatz gesetzt wird. Es gibt ja den berühmte Besuch von Willy Brandt in Erfurt. Und es ist berichtet von den Journalisten, die da dabei waren, dass er in dem Zug, als man so über die Grenze fuhr, sich dann auch zurückgezogen hat. Und ich will ganz deutlich sagen, ich halte viel von Verfassungspatriotismus, schätze unser Grundgesetz aus Überzeugung. Ich glaube nur, das, was ihm da die Tränen in die Augen gebracht hat, weshalb er sich da zurückgezogen hat, war tatsächlich auch der emotionale Eindruck, weil er die Landschaften, die Menschen, die er da beim Blick aus dem Zug erkannt hat, weil er damit eine Verbundenheit spürte, und zwar auch als Sozialdemokrat, der einen internationalen Blick hat und trotzdem spürte, mit diesen Menschen verbindet ihn noch mehr als mit manch anderen, und das ist nichts, was negativ wäre oder andere ausgrenzen soll, aber es ist eine emotionale Verbindung mit dem eigenen Land, mit Menschen, die dem Volk im eigenen Land angehören, auch wenn sie politisch gerade aufgrund einer Ausnahmesituation es eine Trennung gibt. Und ich glaube, das zuzulassen, ist durchaus eine wichtige Sache. Ich hätte mir in dieser Situation, zum Beispiel übrigens der Pandemie, mal gewünscht, dass der Bundespräsident mal eine Rede hält, zum Beispiel zum Thema Entscheidung unter Ungewissheit, um auch Verständnis zu wecken, auch bei denen, die große Zweifel haben, und für die Politik genauso. Wie ist es eigentlich, wenn man entscheiden muss unter unvollständigem Wissen? Es ist auch keine Alternative, nichts zu tun. Man muss, aber man weiß auch, dass man nicht vollständig sicher sein kann, dass man das Richtige tut. Und sozusagen für verschiedene Gruppen in der Gesellschaft Verständnis zu wecken und diese Eskalationen und Verwerfungen nicht so weit gehen zu lassen. Ich glaube, dass wir da sozusagen diese Bereitschaft zur Differenzierung und auch die Schwierigkeit einer Situation zu beschreiben, dass da vieles unterlassen wurde.
Merke, ich würde gerne einen etwas größeren Sprung machen von Ostdeutschland, so ein bisschen mehr in den Blick in die Welt. Anlässlich der friedlichen Revolution und des Jahrestages schaut man ja so ein bisschen auf den Zustand der Welt und schaut, wie sie sich verändert hat in diesen 36 Jahren, nämlich hin in Richtung Autoritarismus, wenn man sich gewisse Länder anschaut. Von den USA mal angefangen, aber auch Polen oder Slowakei, Ungarn vor allen Dingen. Es sind ja durchaus einige Länder, wo man sagt, das sind Bestrebungen, die wir so vor 36 Jahren gar nicht erwartet hätten oder geglaubt hätten, dass die in diese Richtung geht. Was ist das Motiv, in diese Richtung zu gehen? Ist die Kommunikation zwischen oben und unten in Anführungszeichen gestört? Ist es die Angst der Menschen oder wird mit der Angst der Menschen gespielt? Warum geht es in diese Richtung?
Naja, wir haben zum Glück in dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in der Welt eine beispiellose Demokratisierungswelle gesehen. Die hat bis von etwa 200 Staaten, 100 Staaten demokratisiert, je nachdem, wie man das eben genau einteilt. Also wir haben das gehabt. Und der Peak, also der höchste Punkt der Demokratisierung, war statistisch gesehen im Jahr 2000, dann kommt eine Stagnationsphase und von 2008, Jahr für Jahr, sehen wir mit richtig guten Messungen, sehen wir sozusagen eine Erosion. Die Amerikaner sagen ein Backsliding, also es wird die Demokratie schwappt gewissermaßen zurück. Nicht sofort ins Autoritäre, aber was ich vor allen Dingen sehe, ist Illiberalismus und Rechtsstaatspositionen werden entweder nicht beachtet und abgebaut. Und das war dann eine Situation, die 2008, die Finanzkrise, hat eine Rolle gespielt, Zukunftsängste geschürt hat, weil die sagen, ist es Furcht. Es sind auch Ängste, vor allen Dingen Zukunftsängste, der Verlust von Status. Also wir haben vorhin von Identitätsfragen gesprochen. Das ist für die individuelle Identität ungeheuer wichtig, dass sie ihren Status, den sie sich erarbeitet, erkämpft, manchmal auch sozusagen erlost haben, dass der nicht verloren geht. Und diese Unsicherheitssituationen sind ein sehr guter Grund, dass sich autoritäre Bewegungen, die sich meistens hinter den Rechtspopulisten verbergen, tatsächlich sehr gut etablieren können. Aber das ist auch nicht das Ende der Welt, wie wir das manchmal in der deutschen Diskussion sehen. Wir haben in der Europäischen Union 12 Staaten gesehen, die Rechtspopulisten in der Regierung haben. Und die von Ihnen erwähnten Länder, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, das sind Fälle, wo wir junge Demokratie gesehen haben, die nicht genügend Immunitätspotenzial gegen diese autoritären Zumutungen gehabt haben. Aber wir haben andere Fälle in Skandinavien, wo sie in der Regierung war. Selbst in Italien, wo man Mehrheit, also absolute Mehrheiten hat von rechtspopulistischen Parteien, ist es eher zu einer Zähmung gekommen. Also ich will nicht sagen, das wäre ein probates Mittel, aber wir sollten nicht so tun, als wäre das das Ende der Demokratie.
Würden Sie sagen, dass die liberale Demokratie sich am Ende gegen die Autokratie, Professor Merkel hat es eben schon fast so geschrieben, verteidigen wird können? Und was braucht es dafür? Und wie müssen die Menschen da mitziehen oder wollen sie das überhaupt in vielen Stellen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Demokratie, auch eine freiheitliche Demokratie, eine rechtsstaatliche, das Potenzial dazu hat, das hängt von uns ab. Also Geschichte verläuft weder zufällig noch zwangsläufig. Und das hängt davon ab, wie verschiedene Zeitgenossen sich in ihren Herausforderungen bewähren. Und was mir dabei auffällt, was ich jedenfalls sehr wichtig finde, ist, dass wir überhaupt mal das, was Demokratien grundsätzlich stark macht, was ihre Vorteile durchaus sind gegenüber autoritären Systemen, nämlich zum Beispiel, dass sie, wenn wir das richtig machen, eben lernbereit sind, dass sie lernfähig, korrekturfähig sind. Was ich mit Sorge sehe, ist eher, dass wir politische Debatten führen, in denen wir zu oft auch legitime Themen den Falschen überlassen und nicht hinreichend sauber unterschieden wird zwischen tatsächlich extremistischen oder rassistischen Positionen, mit denen man sich natürlich nicht gemein machen darf einerseits, und anderen, ob man sie teilt oder nicht, die legitim sind. Ich sage bewusst ein Beispiel, von wurde das angesprochen. Selbstverständlich darf es keinerlei Toleranz für Rassismus geben. Es bedeutet allerdings umgekehrt auch, aus der Ablehnung von Rassismus und der Betonung der Menschenwürde folgt allerdings auch nicht ein unbedingtes Recht auf Einwanderung in ein selbstgewähltes Land. Das heißt, darüber müssen wir dann eben auch sachlich politisch sprechen können. Was sind auch die legitimen Dinge, die eine Demokratie entscheiden kann mit politischen Mehrheiten? Wo zeigen wir auch glaubwürdig, was kann Politik gestalten? Da finde ich, dass wir oft bei Kernaufgaben des Staates zu viel Fatalismus vertreten wird und gesagt wird, da könne man ja gar nichts machen, zum Beispiel Migration stärker rechtsstaatlich steuern, während Menschen spüren, dass in anderen Bereichen, wo es offensichtlich nicht funktioniert, sozusagen so getan wird, als könne man alles steuern und transformieren, wenn wir die Entwicklung sehen, was unsere Wirtschaft angeht zum Beispiel, wo es besser wäre, möglicherweise aus meiner Sicht auf jeden Fall als Liberale, mehr Freiheiten und dafür gute Rahmenbedingungen zu geben, aber nicht die Illusion zu schaffen, der Staat könne jetzt besser beurteilen, welche Geschäftsmodelle, welche Technologien in der Zukunft stattfinden, sondern dass man da eine glaubwürdig vertritt, was sind wirkliche staatliche Aufgaben, denen wir uns auch annehmen, wo wir besser funktionieren müssen und Angebote machen und was sind auch Dinge, die wir nicht regeln können oder auch nicht regeln wollen, weil wir Menschen zum Beispiel nicht in ihrem privaten Lebensentwurf bevormunden wollen. Aber ich finde, das wird oft nicht gut genug unterschieden.
Mhm. Professor Merkel, Schlussfrage an Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wird sich die liberale Demokratie vor allen Dingen in diesen Krisenzeiten gegen das Autoritäre am Ende durchsetzen können?
Das wissen wir nicht und sollten vorsichtig sein, nicht nur nicht vom Ende der Geschichte zu reden, sondern auch zu weit in die Zukunft zu blicken. Aber ich glaube, und da stimmen wir überein, die Demokratie hat große Vorteile gegenüber autoritären Systemen, jedenfalls langfristig. Sie kann lernen, sie kann Fehler korrigieren und dafür sind freie Wahlen völlig unverzichtbar. Aber wo die Schwächen in den letzten zwei Jahrzehnten aufgetreten sind, wo sie sich doch sehr gut anstrengen kann, die Demokratie ist, die fundamentalen Probleme effizient und fair zu lösen. Das hilft der Demokratie viel, viel mehr als Brandmauern oder Verbote.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei uns.